The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 1. Juli.
Welcome to the handover ceremony for Hong Kong, held jointly by the Government of the United Kingdom and the Government of the People's Republic of China.
Das war genau heute vor 25 Jahren am 1. Juli 1997. Aus der britischen Kronkolonie wurde die sogenannte Sonderverwaltungszone Hongkong. Prinz Charles hielt damals das offizielle Grußwort.
I should like on behalf of Her Majesty the Queen to express our thanks and good wishes to all the people of Hong Kong who have been such staunch and special friends over so many generations.
Danach wurde zu Klängen der Hymne God Save the Queen, die britische Flagge, symbolisch eingeholt. Ersetzt wurde sie darauf dann von der chinesischen Flagge zusammen mit der neuen Flagge Hongkongs, eine fünfblättrige Baohinie auf rotem Hintergrund. Ein Land, zwei Systeme, so lautete die von Deng Xiaoping damals entwickelte Doktrin, unter der Hongkong dann eigentlich regiert werden sollte. Mindestens 50 Jahre sollten die Hongkonger dann ein hohes Maß an Autonomie und viele politische Freiheiten genießen dürfen, bis 2047. Darunter natürlich auch freie Wahlen. Doch diese Zusage wurde nicht eingehalten. 2014 verfügte der Nationale Volkskongress in Peking den sogenannten Beschluss des 31. August. Darin wurde festgelegt, dass ein chinesisches Komitee die Kandidaten zur Wahl des Hongkonger Verwaltungschefs festlegt, bevor dann die Bevölkerung darüber abstimmen darf. Die Wut darüber war groß in Hongkong und gipfelte in der sogenannten Regenschirmbewegung. Regenschirm deshalb, weil sich die Demonstranten so gegen den Einsatz von Pfefferspray seitens der Polizei zu wehren versuchten. Der Schirm wurde zum Symbol des Widerstands. Zehntausende, vor allem Studenten, blockierten wichtige Straßen, Plätze, ganze Stadtteile. Einer der Wortführer damals, der junge Joshua Wong. 5 Jahre später, nach 2 verbüßten Haftstrafen im Gefängnis, reiste Joshua Wong kurz nach Europa, um für Aufmerksamkeit für die Demokratiebewegung in Hongkong zu werben. Auch uns hat er besucht, im Pioneer Studio in Berlin-Charlottenburg. Damals sagte er:
The leader of Hong Kong should be elected by people instead of handpicked by Beijing. It's time to let communist authorities to learn a lesson. They need to respect the voice of people. They never receive any mandate from people and just continue to have hardline crackdown on protests and demonstration.
Doch seine Forderungen sollten verhallen. Im Spätsommer 2019 erreichten die Proteste nochmals einen Höhepunkt. Auslöser für die Demonstrationen war ein Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China, das sogenannte Sicherheitsgesetz. Viele sahen darin den Vorboten einer Erosion des Hongkonger Rechtssystems. Die Polizei reagierte extrem hart auf diese neuen Proteste. Was wiederum zu neuen Protesten gegen Polizeigewalt führte und letztlich in einer Blockade des Hongkonger Flughafens gipfelte.
Hong Kong International Airport has cancelled all remaining flights for a second day in a row after anti-government protesters converged on terminals, with some deliberately blocking access to the departure gates.
Die damals amtierende und jetzt scheidende Regierungschefin Carrie Lam musste das geplante Gesetz zurückziehen, um die Lage zu beruhigen. Bei den nächsten Regionalwahlen verlor sie 17 der 19 Regierungsdistrikte an die Demokratiebewegung und damit fiel sie in Peking in Ungnade und musste jetzt gehen. Ab heute heißt der neue erste Mann im Staat John Lee, bis dato der Sicherheitschef von Hongkong. Ein Handlanger der chinesischen KP, der die Corona-Ausgangssperren dazu genutzt hat, das Sicherheitsgesetz letztlich doch noch durchzusetzen und so seine Empfehlung nach ganz oben abzugeben. Für seine Intronisierung am heutigen Tag verließ der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zum ersten Mal seit 30 Monaten extra das chinesische Festland und reiste gestern in Hongkong an. Mit John Lee drohen Hongkong dunkle Zeiten. Die Widerstandsbewegung ist erstickt. Joshua Wong sitzt mal wieder im Gefängnis. Viele andere Aktivisten haben sich ins Exil geflüchtet. Die Doktrin von Deng Xiaoping, ein Land, zwei Systeme, gilt nicht mehr. Zukünftig heißt es, ein Land, ein System. Das von Xi Jinping. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit 7 Jahren emigrierte der gebürtige Russe Gary Steingart mit seiner Familie in die USA. Heute ist er ein New York Times Bestseller-Autor. Mit ihm habe ich über Russland und auch über Donald Trump gesprochen.
Trump, as we know, is just a 9-year-old with name recognition and money. But imagine, somebody who actually can find Europe on a map. Imagine if they win.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weisbach ziehen nach den ersten 6 Monaten des Jahres Bilanz und wissen, warum der deutsche Energiekonzern Uniper auf staatliche Hilfe angewiesen ist. In Bayern ärgert man sich über zu hohe Rechnungen und das britische Parlament sagt Nein zu Kindern. Die 26-jährige Cassidy Hutchinson, eine Ex-Mitarbeiterin des Weißen Hauses, könnte Donald Trump gefährlich werden. Bei einem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 lieferte sie nun brisante Details. Trump habe von den Waffen unter seinen demonstrierenden Anhängern gewusst und wollte sogar mitmarschieren.
The president said something to the effect of, I'm the effing president. Take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, Sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol.
Die Aufarbeitung dieses schockierenden Angriffs auf die amerikanische Demokratie läuft also auf Hochtouren. Und das Land ringt nach wie vor mit gesellschaftlicher Spaltung, den Folgen der Corona-Pandemie und seiner veränderten Rolle in der Welt. Dazu habe ich mit dem New York Times Bestseller-Autor Gary Steingart gesprochen. Er wurde als Sohn jüdischer Eltern in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren und ist im Alter von 7 Jahren in die USA gezogen. Sein neuestes Buch heißt Our Country Friends und wurde jetzt auch auf Deutsch mit dem Titel Landpartie veröffentlicht. Es geht um 8 Freundinnen und Freunde, die im Zuge des Corona-Lockdowns 6 Monate zusammen in Isolation verbringen und sich trotzdem mit den größten Themen der amerikanischen Gegenwart auseinandersetzen müssen. Hier unser Gespräch. Hi Gary.
Hello, good to hear from you.
Like I said, I've been reading your book and wondering to myself, who do your readers tend to be? Are they all Democrats? Do you know?
I don't know. It's a really good question. I know not all of them are, because often on Goodreads or Amazon or one of those, I try not to read those reviews, but in the beginning, I'm curious just to get a picture of what people think of the book. And there's always a couple of people like, why does he have to bring politics into this? I love him, but he's too left, So yeah, that comes up, but it's fine.
Do you have a lot of Republican friends? I mean, usually we kind of stay in our own bubbles. How many Republican friends do you have?
I have Republican relatives up the wazoo. So, I mean, almost all of them are Republican except for one. But as for friends, I would say maybe just a couple of friends. You know, it's interesting, though, because there's a kind of strange, I wouldn't say, it may not translate to Republicans, but there's a kind of conservative or rightward shift in America, and some of my friends, including some very well-known novelists, are rediscovering religion, for example. Some people are becoming Catholic. They haven't been Catholic before. They're converting to Catholicism. So there's
why do you think that's going on? Why do you think that's happening?
I don't know. I think people are just lost and are looking for something. One friend of mine said, I'm becoming Catholic because I really need to suffer more. And I'm like, well, you should try Judaism, It's you get circumcised and there's no pork, can't think of a worse scenario, but
Are you able to talk to your Republican friends or your more conservative leaning friends and relatives about politics at all?
I try not to talk to them politics at all, because I don't think there's anything to be gained from it. I think people are very kind of siloed in. And sometimes I hear, not from friends, but from relatives, I hear a version of, for example, well, we will never know if Trump won or lost the election, which is a kind of Kremlin disinformation technique. The we'll never know, you know, it could be one way or another. Everyone lies, you know, so it's all kind of the same.
Gary hat mir in unserem Gespräch erzählt, dass er republikanische Freunde hat. Er ist aber vermeidet, über Politik zu sprechen. Mit Desinformationen wie Trump hat eigentlich die Wahl gewonnen, würde man im Dialog nicht weiterkommen. Außerdem beobachte er, dass einige seiner Freunde plötzlich religiös geworden seien. Warum genau das so ist, könnte er sich auch nicht erklären. Und dann wollte ich noch von ihm wissen, ob er glaubt, Trump hätte nochmal eine Chance, Präsident zu werden. Do you anticipate Trump returning to the White House?
Possible. Anything's possible. You have to understand that when things are in this state of collapse, it's month to month. We don't know what the hell's going to happen in, you know, 18 months. Who knows? Anything can happen. At this point, anything can happen. So prognosticating right now is very difficult. Do I think there could be a more able Democrat to run? Maybe, but, you know, we saw what happened to Elizabeth Warren when she tried to run last time. It was a disaster. Mm-hmm.
But even if Trump doesn't actually end up back in the Oval Office, his legacy is still exerting its influence on the entire country after packing the Supreme Court with justices.
A scenario where there's a much worse Republican than Trump in office, because it could be a competent Republican. You know, Trump, as we know, is just a 9-year-old with name recognition and money, but imagine, you know, somebody who actually can find Europe on a map. Imagine if they win, then we're in deeper trouble.
And he also has managed to pack the Supreme Court with justices who think like him, and they just overturned Roe versus Wade. Did you see it coming?
You haven't. Well, we saw it coming a long time ago. We knew it was going to be overturned when those three judges were installed. It was an obvious thing. They've been gunning for it all their lives. Why wouldn't they overturn it? But it's just the question of how much more damage will be done. And the answer is quite a lot. Environmental laws will be overturned. Every kind of law will be overturned that has created a functioning democracy. And then the democracy itself will slowly be chipped away until you enter a kind of Orban situation. You know, it'll be a kind of Hungarianization of America. But my family will be gone way before that. So,
where's your family going?
I don't know. We're looking at a bunch of different places. Maybe, I mean, we have a son, and we wouldn't mind. He's 8 years old, so we wouldn't mind him being educated in English. So English-speaking countries take priority, I think. But Germany's nice, too. There's a couple of cities I like. Berlin, obviously. Cologne is a favorite of mine. Countries like Ireland and Canada, obviously, are high on the list.
Alles ist möglich, sagt Gary. Es seien unsichere Zeiten, in denen sich ständig etwas ändern würde. Dabei sieht er Trump nicht als die größte Gefahr, weil er ihn nicht für sonderlich schlau hält. Für gefährlicher hält er jene Republikaner, die zum Beispiel im Supreme Court sitzen, da sie viel intelligenter seien. Die Entscheidung des Supreme Courts, das generelle Recht auf Abtreibung abzuschaffen, habe ihn überhaupt nicht überrascht. Manche Richter im Supreme Court verfolgten seit sehr langer Zeit diese Agenda und es gäbe keinen Grund für sie, diese aufzugeben. Er plant gemeinsam mit seiner Familie, die USA zu verlassen und woanders hinzuziehen, da er nicht möchte, dass sein Sohn im heutigen Amerika aufwachsen muss. Gary ist im Alter von 7 Jahren in die USA gekommen. Ich wollte von ihm wissen, ob er glaubt, dass es heute noch den klassischen amerikanischen Traum gibt. You've been living in the United States since you were 7, I read, and you were born in the former Soviet Union. And I'm sure that your family went to the United States looking for a safe place to build a life for their family, and maybe they came looking for the American dream. Would you say that it still exists?
No. And Our Country Friends, the novel that we're talking about, has a part in it where the characters actually begin to think about what it means that their parents, who were worried about safety in their home countries, whether in Korea or India, you know, during the horrors of the 20th century that befell those countries and Russia as well, that was their reasoning for taking them to America, was to find a place of safety, and that safety no longer exists. So, and because many of the characters in the book are Asian, they begin to feel, especially after Trump declares his,
the Chinese virus.
Virus and all that, Wuhan flu, they begin to feel unsafe and themselves feel very much unsafe in the place they're sheltering. So, yes, that is a very big theme of the book.
Er glaubt nicht, dass es heute noch den amerikanischen Traum gibt, weswegen Menschen damals in die USA emigriert sind. Leute aus allen Herren Ländern seien damals gekommen, weil Amerika ein sicheres Land war. Das sei heute nicht mehr so, vor allem nachdem Trump Corona als das China-Virus bezeichnet hätte. Am Ende unseres Gespräches wollte ich noch wissen, ob er an einer diplomatischen Lösung im Konflikt mit Russland glaube.
How do you see the war playing out? Do you think that the West needs to tread lightly and make sure not to humiliate Putin and destroy any chance of a diplomatic solution?
No, there's no diplomatic solution to this until he gets his ass handed to him. This is a schoolyard bully, and he's running a nation of schoolyard bullies. This is not a country that believes in mediation, the rule of law, none of that. It's a country where boys are beaten from an early age. Many are sent to the army, where they're beaten even more. There's absolutely no impulse control on Putin's part or on the part of anyone else. None of the rapes and pillaging and slaughter of civilians, none of that is surprising to anyone who's either lived in Russia or has really studied Russia closely. He has money because of oil and gas and other natural resources. It is incumbent on nations all over the world. And I know that Europe is taking more of the brunt of it than America because obviously it relies more on natural gas from Russia, but it is absolutely imperative, and it is for our benefit, but it is also for the benefit of Europe and anyone, because there is no end to this. When I was watching Russian state television, there were graphics made up of Russian tanks rolling through the Brandenburg Gates. And you would say, okay, well, that's an exaggeration. Not at all. If Russia can achieve that, it will achieve that. There is no limits to what it wants to do.
That gives you goosebumps hearing all of that. Have you been back to Russia since you left there as a child?
Yeah, I used to go back all the time. But then the last time I tried to go back, I was told at the U.S. at the airport in Kennedy, at the airport in the States, that I was that my visa was out of order or something like that.
And I really
get on the plane. So I don't know if I'm welcome. And after that, I decided to not try going back again. There's many cases of Americans who have been stopped and not allowed to return. So
how does that feel for you? Does it feel, I mean, I assume that after having lived in the United States for so long, America probably feels like your home country, but does Russia feel that way to you too?
No, I like my friends. It's fun to see them. Last time I met my friends, it was in Berlin, which is kind of like a, you know, neutral ground. I miss some aspects of it, but it's a very shitty country too. I miss my hometown, which is St. Petersburg, but when you look at some of the stuff that's happened recently, you can see that the impact of St. Petersburg, which was always seen as this liberal city, the window to Europe, all this, but you can see how awful Petersburg has been. And Putin growing up in that city, as I did as well, must have affected him in the way he saw Russia's so-called greatness. So all this stuff is interesting. There's also to be had a reexamination of things like the poetry of Pushkin and other writers, which is very imperialist in nature as well. Even writers I love, like Josef Brodsky, who emigrated as a Russian, as a Leningrad Jew as well, even his poetry contains some horrifying anti-Ukrainian sentiments. So it's always been there. It's just that now Russia, or progressive Russians, I should say, are having more of a reckoning with it, the way maybe people had a reckoning in America with the history of slavery and its aftermath.
Man müsse Russland mit seinen eigenen Waffen schlagen, und das sei eben nicht die Diplomatie. In Russland herrsche viel Gewalt und die Menschen hätten keine Impulskontrolle. Daher würde es niemanden, der Russland gut kenne, wundern, dass Vergewaltigungen, Morde und Plünderungen in der Ukraine stattfinden. Anti-ukrainische Stimmung habe es schon immer in Russland gegeben, bei Schriftstellern, in der großen Literatur, die er früher selber gerne gelesen hat. Aber die modernen Russen würden sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, vielleicht so wie die Amerikaner sich heute mehr mit der Sklaverei beschäftigen.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da sind die Sozialpartner vor den Gipfeltreffen bei Kanzler Scholz kommende Woche
ordentlich aneinander geraten. Es geht um das Streikrecht in Notstandszeiten. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer. Hallo Mick.
Hallo Chelsea.
Was ist genau vorgefallen?
Ja, es gibt klare Vorwürfe der Arbeitgeber an die streikenden Seehafenmitarbeiter an den Nordsee- und Ostseeküsten, die es offenbar geschafft haben, in bundesweite Aufmerksamkeit zu gelangen, indem sie ausgerechnet jetzt Transportwege auch von Energieversorgern zu bestreiken und dadurch natürlich ihren Forderungen mit markigen Aktionen Nachdruck zu verleihen. Und da hat jetzt sich der Arbeitgeberpräsident geäußert und gesagt, das geht doch so nicht und man müsse jetzt auch mal darüber nachdenken, das Streikrecht zu beschränken in Notstandszeiten. Naja, und das hat natürlich sofort wieder die Gewerkschaften auf den Plan gerufen, die von antidemokratischen Haltungen bei den Arbeitgebern gesprochen haben. Und die Luft ist ziemlich dick vor dieser konzertierten Aktion bei Kanzler Scholz.
Was bedeutet das für den Gipfel kommende Woche?
Naja, es geht ja vor allem gar nicht um das Streikrecht. Das steht im Grundgesetz und das ist natürlich unangetastet. Es geht jetzt darum, die unfassbaren Energiekosten auf diejenigen in der Bevölkerung abzufedern, für diejenigen Gruppen abzufedern, die sie wirklich brauchen. Und da geht es auch um Lohnzurückhaltung, es geht auch um Inflationsanpassungen in verschiedenen Gruppen. Und diese konzertierte Aktion, die es ja Jahrzehnte nicht gegeben hat, die ist für Olaf Scholz sehr wichtig, um sich endlich auch als nationaler Kanzler, nicht nur als außenpolitischer Kanzler zu zeigen und eben das, was da draußen droht, nämlich hohe Inflation, Verteilungskämpfe und eben auch starke Forderungen der Gewerkschaften an einen Tisch zu bringen, damit dieses Land den Wohlstand erhalten kann, trotz dieser Krise.
Als SPD-Kanzler bleibt ihm auch nicht wirklich was anderes übrig, oder?
Richtig, er muss jetzt moderieren, zusammenführen und Gewerkschaften und Arbeitgeber natürlich auch wieder zu einem Konsens bringen. Das ist sein Ziel und das ist jetzt auch die Aufgabe für die nächsten Wochen. Und der Verdi-Chef Frank Warnecke, der hat da jetzt eben ein bisschen Feuer reingegossen, würde ich mal sagen. Und Olaf Scholz ist ja bekannt dafür, dass er gerne moderiert und sachlich und nüchtern die Menschen wieder zusammenbringt. Er wird es wahrscheinlich schaffen.
Vielen Dank, Mick. Und das ganze Interview mit dem Verdi-Vorsitzenden hören Sie heute Mittag im Hauptstadt-Podcast auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier nimmt man sich heute vielleicht mal die Zeit, um auf die Performance der Wall Street der letzten Monate zu blicken. Ich begrüße jetzt Anne Schwedt, meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Das zweite Quartal in diesem Jahr haben wir ja jetzt geschafft. Wir haben in dieser Zeit viele Ups und Downs an der Wall Street erlebt. Aber wie schlecht war denn jetzt das erste halbe Jahr 2022 wirklich?
Ziemlich schlecht, Chelsea, um genau zu sein. Für den S&P 500 war es das schlechteste erste Halbjahr seit 1970. Beim Dow Jones war es das schlechteste Quartal seit dem Corona-Quartal Anfang 2020. Und der Nasdaq ist im jetzt abgelaufenen Quartal um 22,4% gefallen. Das ist das schlechteste Quartal seit 2008. Ja, die Gründe dafür, das wissen wir, sind die hohe Inflation, die Angst, dass die steigenden Zinsen die Wirtschaft nachhaltig schaden könnten und weiterhin die Corona-Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine. Besonders hart hat es tatsächlich den Tech-Sektor getroffen. Der Nasdaq Composite Index ist um 31% von seinem Allzeithoch von November gefallen. Netflix ist um 71% im Minus. Apple und Alphabet haben rund 23% bzw. 25% verloren und Facebooks Meta ist mit 52% im Minus. Und auch am Kryptomarkt sieht es echt düster aus. Für die größte Kryptowährung Bitcoin war es das schlechteste Quartal seit 2011. Da gab es im abgelaufenen Quartal einen Verlust von 60%. Der Juni allein war der schlechteste Monat in der Geschichte von Bitcoin mit einem Verlust von fast 40%. Die zweitgrößte Währung Ethereum verlor im zweiten Quartal fast 70%. Das war das schlechteste Quartal in seiner Geschichte.
Und am Samstag erscheint eine weitere Folge deines Krypto-Briefings. Über welches Thema wirst du dieses Mal sprechen?
Da geht es ganz ums Thema GameFi, also digitale Computerspiele in der Kryptowelt und die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ich spreche da mit Investor und Unternehmer Christian Lenk. Er erzählt mir, wie man mit Spielen auf der Blockchain 50 bis 60.000 Dollar pro Tag verdienen kann und was es inzwischen auch für Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen, ohne überhaupt selbst zu spielen. Also gerade jetzt, wo es überall ja so starke Verluste gibt, ist es auch eine ganz interessante Möglichkeit, mit Krypto doch noch Geld zu verdienen. Lohnt sich auf jeden Fall, wie immer mal reinzuhören, ab morgen früh auf thepioneer.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich werde auf jeden Fall reinhören. Danke, Anne. Wir machen jetzt direkt weiter mit Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette.
Hi Chelsea, guten Morgen.
Beim deutschen Energiekonzern Uniper sieht es gerade gar nicht gut aus und man bittet den Staat jetzt um Hilfe. Klär uns auf, was ist da los?
Ja, Uniper ist ja Deutschlands größter Gasimporteur und ist jetzt damit der erste Energieversorger in Deutschland, der in der Gaskrise an die Reißleine zieht und von der Bundesregierung staatliche Hilfe fordert. Wahrscheinlich geht es um Liquiditätshilfen, denn das Unternehmen prüfe, wie die Liquidität der Gesellschaft weiter gesichert werden könne. Das hat Uniper mitgeteilt. Der Grund dahinter ist, dass natürlich Uniper Verträge mit seinen Kunden hat über bestimmte Volumina an Gaslieferungen und gleichzeitig zu wenig Gas aus Russland bekommt. Und das hat zur Folge, dass sie sich jetzt das Gas teuer am Markt einkaufen müssen. Und damit ist die Liquidität des Unternehmens gefährdet. Ein Analyst der Bank Kepler Cheuvreux schätzt, dass Uniper in der aktuellen Lage 900 Millionen Euro Verlust pro Monat macht aufgrund dieser Preisdiskrepanz. Wie die Staatsbeteiligung aussehen könnte, weiß man noch nicht, aber das Bundeswirtschaftsministerium hat die Gespräche schon bestätigt.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass nach dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern diese Frage diskutiert wird.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
Der Gipfel ist 3 Tage her.
Das war's.
Und jetzt streiten der Freistaat Bayern und der Bund über die Kosten, die der Gipfel verursacht hat. In einem Zeitungsinterview schimpft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Wir ringen mit dem Bund noch um die endgültige Finanzierung. Die bisherigen Zusagen sind noch zu wenig. Im Übrigen haben wir uns ja nicht um die Ausrichtung beworben, sondern eine Bitte des Bundes erfüllt. Es ging da weniger um eine Nettigkeit, sondern eher eine Notwendigkeit. Es gibt eine Bereitschaft bei Bundeskanzler Olaf Scholz, den Verpflichtungen nachzukommen. Beim Bundesfinanzminister ist das bisher nicht so ausgeprägt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das im Nachgang noch regeln können. Sonst bliebe ein bitterer Nachgeschmack.
Von mindestens 180 Millionen Euro ist die Rede. Wer davon welchen Anteil übernimmt, das ist jetzt die große Diskussion. Ein teurer Gipfel für uns Steuerzahler. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch einen sicheren Gipfel haben, wenn schon Joe Biden, Justin Trudeau und Co. nach Deutschland kommen. Man hätte es auch irgendwie ahnen können, dass Söder und Bundeskanzler Olaf Scholz da in einen Clinch geraten über das Thema.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
Beste Freunde waren die beiden noch nie. Söder hat Scholz noch vor ein paar Jahren in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen mal wegen dessen so wörtlich schlumpfigen Grinsen attackiert. Scholz ging dazu bei Markus Lanz zum Gegenangriff über.
Das mit den Schlümpfen, das gefällt mir super.
Find ich
die
auch.
Sind klein, listig und gewinnen immer. Gagamehl verliert.
Wir jedenfalls freuen uns, wenn nach dem G7-Gipfel bald diese Frage geklärt ist.
Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass ausgerechnet im britischen Unterhaus der Mutter der Parlamente Babys unerwünscht sind. Ein Unterhausausschuss hat das jetzt tatsächlich offiziell festgelegt. Auslöser ist die Labour-Abgeordnete Stella Creasy. Sie ist eine der Mütter im Parlament und hatte früher schon ihre Tochter und zuletzt häufiger ihren Sohn mit zu Debatten gebracht, sichtbar für alle. Vergangenes Jahr hatte sie sich in einer Rede über die schlechten Arbeitsbedingungen für Working Moms im Parlament beschwert.
And indeed, the Independent Parliamentary Standards Authority refused to fund appropriate maternity cover for myself. Yet today, in order to speak, I have had to abandon my baby proxy leave vote or else be reprimanded by the House authorities for speaking in the chambers, making Parliament one of the few workplaces in this country where when a new mother comes in to do a keep in touch day, she is rebuked. Not supported.
Stella Creasy kritisiert, das Parlament ist einer der wenigen Arbeitsplätze in diesem Land, an dem eine frischgebackene Mutter, die sich tagsüber zu Wort melden will, getadelt und nicht unterstützt wird. Das Thema betrifft aber nicht nur Mütter und nicht nur Großbritannien. Vor einigen Tagen hat Grünen-Politiker Anton Hofreiter seinen einjährigen Sohn bei einer Sitzung des Europaausschusses im Bundestag dabei. Auf seinem Schoß mit Spielzeug-LKW und Wasserflasche. Sein Kind zur Arbeit nehmen, das ist nicht der Idealfall. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Politik bedeutet eben Volksnähe und bedeutet auch, die gleichen Probleme wie wir Normalsterblichen zu haben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sorgefreien Start in das Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.